Herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Heute mit der zweiten Folge der Trader- und Investorenkonferenz. Gleiche Besetzung wie beim letzten Mal, deswegen muss ich alle nicht wirklich vorstellen. Am Start ist Louis, Frank und Andreas. Wie immer gilt der Risikohinweis für alle. Wir unterhalten uns hier einfach kurz privat über unsere persönlichen Meinungen, Steuertipps, Trading-Tipps, Handelsempfehlungen, Tipps von Broker und Co. Es sind alle, wie gesagt, ohne Haftung und ja, ihr seid selbst für euer Geld verantwortlich. Wer es jetzt in YouTube schaut, Link von Spotify, Apple Podcasts und Co. findet ihr auch in der Infobeschreibung, falls ihr ja, wie gesagt, nur anhören möchtet. Auch die Links zu den Coaches, Brokern, Steuerberatern und Co. findet ihr auch in der Infobox. So, was haben wir vor? Weil wir ja schon ein bisschen in der Optionsrunde gerade auch sind, mal nochmal vorgenommen, über die Wheel-Strategie zu sprechen, also Cash-Sicher Puts und Covered Calls, und da das ein bisschen diskutiert von der Broker-Seite steuerlich, Louis auch als Optionshändler. Genau, fangen wir mal an. Louis, ich würde den Ball an dich geben. Vielleicht kannst du mal ganz kurz die Cash-Sicher Put und Covered Call-Strategie ganz kurz erklären.
Sogenannte Wheel oder auch Glücksrad für die Älteren unter uns in Anlehnung an eine bekannte Fernsehsendung. Ja, die Idee dahinter ist recht einfach und auf den ersten Blick bestechend. Wir suchen uns halt einen Vermögenswert, eine Aktie geht aber auch mit, ja, jetzt nicht jedem veroptionierbaren Vermögenswert, aber in der Regel wird das mit Aktien durchgeführt oder ETFs? Zumal solche, die man, das ist natürlich auch zwingende Voraussetzung, als Anleger auch in seinem Depot bereit ist zu halten. Und die Idee dahinter ist, ich halte erstmal Bargeld oder Liquidität auf dem Depotkonto und zwar in der Höhe, wie ich Optionen schreibe, beziehungsweise wie das Andienungsvolumen ist. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Aktie habe, beispielsweise Coca-Cola, und die möchte ich eben wheelen, dann schreibe ich erstmal einen Put auf Coca-Cola. Laufzeit und Strike, der kann durchaus variieren. Und diesen Put, den schreibe ich dann revolvierend, das heißt immer wieder, so lange, bis ich dann tatsächlich mal angedient werde. Dann habe ich eben meine 100 Stück Coca-Cola-Aktien im Depot. Und ab dem Moment, wo ich den Depot habe, dann fange ich eben an, Calls zu schreiben, ebenfalls immer wieder, bis sie mir dann ausgebucht wird. Und in der Zwischenzeit profitiere ich dann gegebenenfalls von Kurssteigerungen, in dem Maße, wie das der Call eben zulässt und vor allem natürlich auch noch Dividendenzahlungen. Deswegen ist das bei Dividendenfreunden ja auch durchaus beliebt, die dann auch sagen, auf der einen Seite nehme ich Prämie ein und auf der anderen Seite auch noch Dividende, solange ich den Titel im Bestand habe. Und die Strategie ist, ich glaube, oder so wie ich das sehe, auch eine beliebte Einsteigerstrategie, ist relativ leicht zu handhaben. Frank, kannst du gleich auch nochmal bestätigen, ist relativ steuereinfach, weil ich eben gar nicht in diesen 20K-Verlusttopf komme in der Regel, wenn ich nicht noch irgendwas zusätzlich mit einbaue, weil ich ja ausschließlich Short-Positionen habe, die ich ja auch noch nicht mal glatt stelle. Ja, und von daher wird da auch relativ viel Werbung gemacht und mein persönlicher Eindruck, aber da könnt ihr mich auch noch mal gerne korrigieren, ist allerdings, die wird deutlich zu positiv dargestellt. Die Renditeerwartungen werden überzeichnet und die Risiken werden nicht in dem Maße erwähnt, wie sie verdient werden zu erwähnen.
Ja, Luis, da kann ich dir schon mal perfekt zustimmen. Haben wir auch vor kurzem ein Video gemacht, wo ich ein bisschen ausgeteilt habe über die Strategie. Weil du kannst natürlich dich ja ausrechnen, was weiß ich, mit so einer 30-Tage-Option kriegst du irgendwie 2-3% Prämie, was weiß ich, das rechne ich übers Jahr hoch, dann ist das natürlich ein gigantischer Prozentsatz, was ja aber nicht so vorkommen wird. Also entweder muss ich mir einen Put hochrollen, also ich kann ja nicht immer den gleichen, seltenst den gleichen Put machen und der läuft dann irgendwie 12 Mal durch. Also da stimme ich dir doch schon mal vorweg. Auf jeden Fall zu, das ist, würde ich auch sagen, die Strategie, wo fast am meisten falsch gemacht wird. Aber da kann man gleich nochmal zu sprechen. Jo, Andreas, mal kurz zu dir oder zu euch eher gesagt, wird ja bei euch auch sehr oft gehandelt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich meine, jeder hat ja dann eigenen Ansatz, ne? Ich meine, und dadurch unterscheidet sich dann letztendlich auch die Rendite, die am Ende bei rauskommt, ne? Also, wenn ich jetzt immer Puts verkaufe, die sehr weit weg aus dem Geld sind, und dann bekomme ich halt nie die Aktien, ne? Und wenn ich das jetzt bei einer Dividendenstrategie habe, dann dementsprechend dann auch nicht die Dividendenerträge, ne? Also, Prämien sind dann auch kleiner natürlich, ne? Also das muss man halt alles auch immer abwägen. Ne? Wie setze ich die Strategie um? Passt die auch zur Kontogröße? Ist das Risiko auch dann gerechtfertigt? Ne? Aber klar, beliebt ist sie definitiv. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die darüber schreiben oder Videos veröffentlichen. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema Optionen beschäftigt, dann kommt man eigentlich an dieser Strategie gar nicht drum rum. Ne? Und ja, und unsere Kunden nutzen die natürlich ja, durchaus.
Bank, deine Mandanten ja auch, ne?
Ja, also ist so, ist, ich glaube, eine gute Einsteigerstrategie, oder so wird es ja auch, glaube ich, verkauft. Und ich sage mal, ich sehe sie sehr häufig in den Depotauszügen. Also wenn du zu einer Aktie ja Kreuz und Put siehst und das immer abwechseln, dann ist eigentlich klar, na, was gehandelt wird. Doch, also wird sehr häufig benutzt.
Zur Steuer würde ich auch noch später kurz drauf zu sprechen kommen. Herr Luis, wir haben es ja gerade auch schon angetingelt. Die Strategie ist ja auf dem Blatt Papier, finde ich, klingt die immer geil. Aber man sieht es ja auch immer häufig, ne? Also heißt ja, man macht 10 Puts und der 11. wird angedient, aber ich hocke auf so einen hohen Aktienbuchverlust, da sind die 10 Puts davor egal, weil da wäre es ja Glico gewesen, ich hätte ja doch irgendwie mit Orders gearbeitet, also mit Limit Orders oder sowas. Also sehe ich halt ganz oft. Und was ich halt auch immer sehe, es das heißt ja Cash secured, also die Betonung aufs zweite Wort und nicht mit Hebel aufs Konto, weil das ja sowas Einfaches, was man ausrechnen kann. Also schaut sich an, wie viel Putzen offen, welcher Strike mal 100 und wie viel Cash habe ich. Und ich sehe selbst bei erfahrenen Händlern, dass immer ein Hebel ist und der Hebel ja immer bei einem Wix von 12. Also wenn ich jetzt sage, der Wix ist bei 80 und ich sage, okay, ich mache jetzt einen Hebel von 1,2, würde ich das auch noch unterschreiben. Aber gerade wie jetzt aktuell werden Puts verkauft ohne Ende. Und dann was passiert halt wohl als niedrig, ne? Optionen werden oder die Aktien werden zu hohen Kursen eingebucht, explodieren, Volatilität steigt ein. Ja, Luis?
Ja, absolut. Und hier sind wir halt wieder auf der Risikoseite, die ihr unterschätzt. Und du sagst halt zu Recht, es ist eben ein Cash-Secured Put. Und natürlich verführen dann gute Zeiten, insbesondere wenn wir mal solche Jahre haben wie 2021 oder auch 2019, dann dazu, das Risiko kontinuierlich auszudehnen mit natürlich fallender Volatilität. Und dann passiert sowas wie Februar, März 2020, da kann Andreas sicherlich auch noch was dazu sagen, dass dann eben auch das eine andere Kundendepot über die Wupper geht, weil eben genau das passiert ist. Und also die wichtigste Frage meines Erachtens, die sich jeder beantworten muss, bevor er eine Wheel-Strategie angeht, ist sich überhaupt mal zu fragen, was ist denn überhaupt mein Ziel mit dem Optionshandel? Ja, denn also ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner Perspektive, für mich das Attraktive am Optionshandel ist ja, dass ich ein relativ defensives bis hin zu im Sinne der Finanzwissenschaft risikofreies Trägerportfolio habe. Ja, ich kann ja einfach Liquidität liegen lassen auf dem Depotkonto und trotzdem über Optionen hier einen Ertrag generiere. So, aber genau davon, wenn das mein Ziel ist, dann komme ich ja mit einer Wheel-Strategie weg davon, weil ich ja immer wieder mir auch Kursrisiken einbuchen lasse, um die ich ja gar nicht drum herum komme. Und wer Einzeltitel über längere Zeit handelt, der weiß auch, ich kann noch so eine gute Recherche machen, über kurz oder lang ist das halt eben auch ein sicheres Mittel, mir Depotleichen einbuchen zu lassen. Und das heißt, ich muss im zweiten Schritt, wenn ich mich für diese Strategie entscheide, nachdem ich sage, ja, ich nehme Volatilität im Trägerportfolio in Kauf, mir auch noch im Hinterkopf eine Strategie zurechtmachen, was mache ich mit Depotleichen? Wie gehe ich damit um? Was für Strategien fahre ich dann, um solche Positionen zu retten? Das geht übrigens auch, habe ich früher auch gemacht. Ja, aber mit Einzelaktien zum Beispiel deutlich, deutlich schwieriger als zum Beispiel mit einem Themen-ETF, wo die Kurse dann auch mal drehen können. Ja, wenn ich natürlich dann so eine Eastman Kodak oder eine Deutsche Bank, ja, oder noch besser dann eben, also besser natürlich in Anführungsstrichen, eine General Motors und eine Wirecard wähle, dann kann ich in kurzer Zeit im Prinzip die Prämieneinnahmen von Monaten und Jahren zunichte machen.
Ja, was ja auch irgendwie, seiner Meinung nach sehr gut, aber eigentlich immer zwangsläufig ist, wenn ich die ganze Zeit Cash Puts mache. Ne, die Apple, die Microsoft habe ich bis heute noch nicht im Konto, habe 7 mal $50 eingesammelt. Die AT&T, das hast du gerade erwähnt, die Wirecard und Co., die habe ich natürlich sofort im Depot und fällt weiter. Genauso mit dem Covered Call, die McDonald's, die Coca-Cola, die Apple ist weg. Und auf AT&T mache ich meinen 17 Covered Call, da habe ich vielleicht auch 20% verdient, aber bin halt im Kurs minus 70%. Also das müssen wir da auch immer auf dem Schirm haben.
Ja klar, das kann natürlich passieren. Also ich kenne auch Kunden, die natürlich das mit Meta oder so gemacht haben, als Meta um die 100 Dollar war, haben dann bei 80 einen Put verkauft und haben gesagt, ja schön, wenn ich die jetzt für 80 kriege. Aber war die schneller bei, keine Ahnung, 400 oder 300 und hat die 80 halt nie erreicht. Ne? Aber gut, hast du die Prämie, aber Kurs verdreifacher wäre vielleicht interessanter gewesen.
Ja, absolut. Ja, das muss man echt immer auf dem Schirm haben. Luis, hast du spezielle Vorlieben, was Delta und Restlaufzeit angeht bei Cash-Secured Puts?
Habe ich tatsächlich nicht. Das variiert. Das ist auch im Prinzip eine Grundüberlegung bei der Strategieausrichtung oder bei den Substrategien, hier tatsächlich auch auf unterschiedliche Deltas zu setzen und auch unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Underlyings. Aber ich bewege mich halt ausschließlich im Bereich der Indizes und sehr breit aufgestellten, sehr volumenstarken ETFs. Wobei ich aber auch sagen muss, mit einer Ausnahme sind meine Strategien, was die Deltas angeht, sehr, sehr konservativ, also eher Delta 16 und tiefer.
Da mache ich mal gleich geh den Gegenpart auf. Also wenn ich Einzelaktien, also ich bin eben ein Freund von selten Cash-Secured Puts, aber dann halt richtig in Anführungszeichen, da gehe ich auch gerne Delta 30 oder sogar Add the Money. Aber da will ich dann halt sagen, okay, jetzt möchte ich die Aktie haben und wenn sie da hochläuft, dann habe ich wenigstens mal ordentlich Prämie verdient. Also so ein bisschen eher mein Ansatz. Ja, Frank, du machst ja auch den einen oder anderen.
Ja, eher konservativ, ne? Also klassisch.
Dann habe ich noch, hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, Cash-Secured Puts, Luis, auf ETFs bin ich auch ein Mega-Fan von. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu was sagen? Und Andreas, dann werfe ich gleich die Frage, wieso kriege ich denn eine US-ETF überhaupt per Put, wenn ich den ja gar nicht kaufen kann? Ja, Luis.
Ja, es geht, genau. Genau, also ETFs, da nutze ich eben die Klassiker. Auf der einen Seite den SPY, habe ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, also den größten, volumenstärksten ETF auf den S&P 500 Index. Der ist faktisch deckungsgleich mit dem Index, Emittent ist beider. Was ich auch gerne nutze, ist der IWM, der Russell 2000, also der größte ETF auf den Russell 2000. Und ich weiß gar nicht, wer der Emittent davon ist, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber den nehme ich sehr, sehr gerne für Strangles, weil da finde ich eben den Russell 2000 als Index besser geeignet als den S&P 500, eben weil der nicht so wie in den letzten Jahren S&P 500 mal diese langen Steigerungsphasen hat, sondern tatsächlich etwas stärker schwankt, aber dann nicht so weit eben nach oben und unten ausbricht. Das finde ich dann ganz sympathisch eben für Strangles und tatsächlich Gold. Und das ist auch die eine Ausnahme. Mit Gold mache ich es tatsächlich so, dass ich hier auch mal sehr enge Strikes auswähle und hier dann auch auf die Prämie gehe, auch unter den Kaufnahmen mir das einbuchen zu lassen, weil ich das halt in Summe langfristig auch für einen konservativen Vermögenswert halte. Und damit lässt sich dann auch so eine durchaus Kurzfriststrategie mit hohen Deltas auch mal fahren.
Also was ich auch immer noch so ganz cool finde, so Biotech ETF, IBB heißt der, glaube ich, den handle ich öfters mal, aber schon Transport-ETF. Also gerade in irgendeine Branche, man kann auch einen REIT-ETF jetzt vielleicht irgendwann mal machen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf die Einzelaktienanalyse und es kommt gerade irgendeine Branche runter, Versorger oder REITs, kann ich auch den darauf machen, den Put, weil ist natürlich immer eine. Viele sind ja auch gegen ETFs, aber im Prinzip ist es ja dann einfach die Wette auf die Branche. Vermutlich werden nicht alle US-Versorgeraktien pleite gehen. Der eine oder andere vielleicht schon, aber in Summe kann man da, würde ich sagen, eher mal Buy and Hold auch machen, weil die Branche wird sich, seitdem es ändert sich irgendwas gravierend, aber meistens halt auch wieder erholen.
Ja, kurzer
Ja.
Nachtrag noch, der Gold-ETF, Entschuldigung, Kürzel ist GLD, wer sich den mal angucken möchte. Ich glaube, von iShares ist eben der größte Gold-ETF ETF, halt US-ETF, weil regulatorisch könnte man so einen gar nicht, glaube ich, in Europa auflegen, weil er eben nur einen einzigen Vermögenswert hat, nämlich Gold und das eben tonnenweise. Von daher habe ich da auch noch nicht mal ein Pleiterisiko im Vermögenswert. Und deswegen nutze ich den dann für diese Kurzfristgeschichten gerne.
Ich hatte eigentlich eine kurze Frage. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn, ich sag mal, die Werte, die Aktien aus? Also guckt ihr, dass die nicht zu volatil sind? Guckt ihr euch jetzt den Chart an oder guckt ihr euch einfach bei den Optionen jetzt das Delta an? Und was sind denn so die, ja, grob zusammengefasst, die Faktoren, auf die ihr achtet?
Soll ich kurz zuerst? Also, ich mache eh ganz selten Cash-to-Put, oftmals, weil ich auch schon Aktien davon habe und ich dann halt auch sage, okay, nochmal 15.000 Dollar für so eine Johnson Johnson muss man halt auch erstmal liegen haben. Deswegen bediene ich mich das eigentlich relativ selten und da auch eher die ETFs. Was ich halt auch mal gerne mache und das dann auch als Cash-to-Put, wie gesagt, wenn auch so eine Pfizer habe ich vor kurzem gemacht, natürlich nachdem es jetzt wieder auf Corona tief ist. Aber ja, das wirklich ganz selten. Und wie gesagt, dann eher höhere Vola und dann gehe ich halt auch Add
Aber
Money.
Pfizer hast du dir dann auch den Chart natürlich angeguckt, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ich gucke da, was weiß ich, dreifach Tiefs oder sowas und dann gehe ich ran. Und dann mache ich das halt erst. Was ich auch nicht mache, ist zu sagen, wir haben ein neues Allzeithoch und jetzt verkaufe ich trotzdem Puts, sondern ich warte eigentlich, bis der Kurs da ist, wo ich ihn haben möchte und dann mache ich ein Add Money. Also ein bisschen anderer Ansatz, wie viele andere machen. Das ist, ja.
Wollte ich
Luis?
gerade sagen, das ist
Hallo.
jetzt schon sehr persönliche Einschätzung bei dir.
Ja, also wie gesagt, ich warte halt eigentlich, bis der Kurs da ist, wo ich ihn haben will und dann mache ich den Put. Oder ich kaufe die Aktie und dann sage, okay, dann mache ich nochmal 10% tiefer und Put. Und dann würde ich sie auch holen. Aber wenn ich bin halt nicht Fan, immer vom Allzeithoch einen neuen Put machen, weil dann kommst du ja auch nicht weit weg. Und wenn sie dann mal korrigiert, habe ich die halt auch zu einem meistens keinen guten Kurs und ich will ja auch vielleicht nochmal nachkaufen, wenn es dann nochmal 20% fällt.
Ja, man
Luis?
muss halt, ich sage mal, bei allem, was man tut, eigentlich dann einen klaren Plan haben, ne? Weil wenn ich die Aktien kriege, wann verkaufe ich sie wieder, falls die weiter fallen, ne? Oder auch falls die halt steigen, wann möchte ich sie wieder verkaufen, wann möchte ich Gewinne mitnehmen. Also es ist schon sinnvoll, eigentlich vor dem Trade sich das schon zu überlegen, weil dann ja, besteht halt nicht die Gefahr, dass man irgendwie emotional oder aus dem Bauch heraus irgendwelche irrationalen Entscheidungen dann trifft, ne? Oder dass es dann, wie Luis gesagt hat, dann auch zu Depotleichen kommt, ne?
Was ich auch mit vielen Kunden hatte, ist, dass aus einem Short Put ein Cashiger Put wurde. Also im Nachhinein. Das kommt leider auch immer mal wieder vor. Luis, ich übergebe an dich.
Ja, ich handle gar nicht auf Einzelaktien. Also ausschließlich, wie gesagt, Marktbreite, ETF und Indizes. Bei den Backspreads, die hatte ich ja letztes Mal kurz erörtert, und auch bei den Puts, die ich schreibe, aber tatsächlich rein zur Prämiengenerierung, da schaue ich halt auch so Trendindikatoren, um hier eben in einen Aufwärtstrend hinein diese Position zu schreiben, beziehungsweise, ja, das ist so ein einfaches Börsenampelsystem, wenn diese Trendindikatoren, gibt es ja auf TradingView jede Menge, kann man sich ja umsonst auch anzeigen lassen, eben auf Rot stehen, dann schreibe ich eben keine, mache ich Pause. Ja, ist übrigens auch so ein Thema, muss man dann eben auch aushalten, lernen. Ja, dann juckt es ja einem in den Finger, man möchte ja was, man möchte ja Prämie einnehmen, man möchte was schreiben, aber bringt natürlich nichts in fallende Märkte rein oder halt in fallenden Index rein. Und ich finde eben der Riesenvorteil bei Indizes und bei marktbreiten ETFs, oder meinetwegen auch Branchen-ETFs oder ETFs allgemein, ist halt eben, dass ich mir diese Einzeltitelrecherche erspare. Ja, habe ich irgendwelche Termine, habe ich Earnings, gibt es irgendwelche Sonderfaktoren? Das kann ich mir alles schenken. Ich brauche, wie gesagt, ein Indikatoren-Set, das ich mir dann zusammenstellen kann, auch nach persönlichem Gusto, in TradingView hinterlegt. Und dann sehe ich halt auf einen Blick, ist die Börsenampel rot oder grün, und dann bin ich im Prinzip in 5 Minuten am Tag mit meinen Trades durch.
Also was ich auch nochmal sagen will, wir schreiben auch Puts an Allzeithoch, aber halt wie Louis Einkommensstrategie und kein Cashiger Put. Also das muss ich nochmal klar dazu sagen. Aber bei den Einkommensstrategien, da sind wir 200% oder sowas Prämie raus. Also beim ersten Markt niesen, das ist halt nochmal der Unterschied. Ich glaube, was auch viele, auch die jetzt vielleicht seit nach dem Corona-Crash in der Börse sind, was man halt auch verstehen muss, wenn ich ja Buy and Hold bin und ich sage jetzt mal, es läuft genau gleich wie der Aktienmarkt. Gut, minus 30% S&P 500, minus 30% im Konto. Aber wenn ich halt noch Puts verkauft habe, muss man das halt auch mal verstehen, dass dann auch, und ich habe die schlecht verkauft, minus 30% S&P 500 auch minus 50% an meinem Konto bedeuten könnten, weil ich hatte noch einen Long Put vor der Corona-Krise gekauft, der war auf minus 99%, also als Absicherung. Und der war klinisch tot und der war wirklich, glaube ich, auch Verfall Ende Januar, Ende März 2020. Und ich werde es niemals vergessen. Der war, wie gesagt, schon tot. Und ich habe den noch mit plus 3.000, 4.000% verkauft, war natürlich nicht so viel. Ich habe im Nachhinein hochgeschaut, weil ich natürlich nicht gewartet habe. Der wäre noch bis 33.000% plus gegangen. Ist natürlich ein krasses Beispiel, aber Optionsprämien. Also entweder lassen wir das Ding halt wirklich einbuchen. Oder man muss halt auch bewusst sein, wenn ich dann nicht vorher eingreife, dass die tausende Prozent ins Minus gehen können, gerade dann halt, wenn die Vola hoch ansteigt.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, ne?
So, Andreas, ich glaube, die Frage hast du noch gar nicht beantwortet. Cash get put auf dem ETF. Wenn ich da ja als Privatanleger auf Kaufen drücke, dann meckert die TWS. Ja, wieso kann ich es mit dem Put dennoch machen?
Ja, also das ist halt möglich. Du kannst bei die US ETF-Emittenten halt nicht diese PRIPs und KITs und die ganzen Dokumente halt nach EU-Standard halt veröffentlichen, darf man die halt nicht direkt kaufen. Den genauen Grund, warum das über Optionen geht und auch, du kannst ja auch CFDs beispielsweise auf diese ETFs ja handeln, den kenne ich jetzt nicht, ja, weil es halt kein Direktinvestment in dieses Produkt ist, ne? Also das wäre jetzt meine Erklärung. Aber ja, es ist eine Möglichkeit halt indirekt halt dann an diesen, also an diese Werte zu kommen. Ich meine, mit Optionen kann man die sich ja dann auch direkt einbuchen lassen, zum Beispiel. Ja, die Möglichkeit besteht. Das ist möglich.
Ich habe es auch schon übrigens mit einem Long Call gemacht, also 0
Ja.
Tage Restlaufzeit ausgeübt vorzeitig, 80 Stück ETF-Anteile wieder verkauft, also 20 im Konto. Ist natürlich nichts für Daytrader, ist klar, aber wer jetzt einen ETF unbedingt haben möchte, kann das ja mit einem Long Call machen. Guckt halt, dass er keinen Zeitwert bezahlt, ja.
Ja, und ich sag mal jetzt bei den gängigsten oder größten ETFs auf S&P 500 oder Nasdaq oder irgendwas, oder gibt es natürlich ja auch die ETFs, die handelbar sind, ne? Also hier von, die in der EU halt auch zugelassen sind, die gibt es ja auch, kann man ja genauso handeln.
Was ich auch manchmal nutze und was ich auch cool finde, sind so Länder-ETFs, TUR, Türkei, schon öfters gehandelt, weil Erdogan ist, glaube ich, noch an der Macht, der häufig mal irgendwas Politisches macht, dass da die Kurse minus 20% eröffnen. Auch Brasilien ist ganz gut und hat man halt auch den Vorteil, ist ja eine US-Börse, US-Dollar, ja, also 15:30 Uhr, ich habe die Marktdaten und habe da nichts groß am Hut mit.
Ja, es war auch natürlich, es gibt natürlich ein paar beliebte ETFs oder in der Vergangenheit, wie von Katie Wood, ne, die ganzen ARK-ETFs, die natürlich als Bitcoin gestiegen ist oder auch jetzt wieder natürlich wieder auch davon profitieren. Wenn man die dann gerne im Depot haben möchte, dann muss man halt über diesen Umweg, den ich gerade beschrieben habe, halt auch gehen.
Die waren ja auch, glaube ich, sehr beliebt, so 2021 zum Veroptionieren, ne? Da wurde ja auch sehr viel genutzt. Ging ja nur nach oben. Das
Ja,
war sehr
in 22 war das dann wieder die ETFs mit den größten, mit den
Da waren die
Abflüssen.
nicht so beliebt.
Ja.
Übrigens, die ARK-ETFs, guter Hinweis, das auch nur als Ergänzung, das sind ja aktiv gemanagte ETFs, also die replizieren keinen Index. Ne? Also wer hier die Dinger sich ins Depot holt und dann guckt, nach welchem Index läuft das denn, nach keinem. Also das ist nach Gusto von Frau Wood und wird also nichts kopiert. Also ETF heißt ja auch nur erstmal, also ich glaube in Deutschland ist das so, wenn das wirklich synonym ist, für ein Indexprodukt, aber das ist es ja regulatorisch nicht. Also du bist ja im ETF nicht dann zwingend an einen Index gebunden. Das kannst du als Emittent machen, musst du aber nicht.
Frank, Thema Steuer, weil eigentlich ist es ja relativ einfach, aber man kann ja echt geile Sachen machen mit Cash Secured Puts. Fangen wir mal einen Privatanleger an. Also, man hat ja nochmal den Optionstopf und Aktientopf. Also, die zwei Sachen sind es ja. Wenn ich jetzt einen Cash Secured Put sehr schlecht gemacht habe, also ich weiß, wir haben damals telefoniert, auch mit dem Wirecard-Beispiel, auch ein bekannter Kunde von uns, der da hohe Optionsverluste hatte erstmal, also was weiß ich, 70er Cash Secured Put, ne, war bei null, Also 7.000 Dollar innerer Wert. Und jetzt kann ich mich
Pro
ja
Option.
entscheiden. Bitte?
Pro Option, genau.
Pro, genau, pro Option. Problem halt, wenn man davon vielleicht noch ein paar Dutzend hat. Aber ja, also 7.000 Dollar. Und da kann ich mich jetzt natürlich entscheiden, ob ich den jetzt, ich bin natürlich Stillhalter, aber ich kann ja entweder verkaufen oder halt warten, bis er ausgeübt wird. Ja, Frank, wann macht was Sinn?
Also genau, wie du gesagt hast, oder erstmal, wie der Luis eingangs schon erwähnt hat, eigentlich ist die Wie-Strategie eine sehr steuereinfache, weil Verluste aus diesen Stillhaltergeschäften kommen in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf. Ist Wahnsinn, ist aber so. Akzeptieren wir, freuen uns. So, wir freuen uns, weil wir können diese Verluste im allgemeinen Topf mit allen anderen Kapitalerträgen, also Dividenden, Optionsgewinne verrechnen. Zinserträge, wunderbar. So, und ich habe jetzt, wenn diese Option, die ich verkauft habe, zum Beispiel im Rahmen der Wir-Strategie, wenn, ja, wie im Fall von Wirecard, die quasi der Put, ja, ich habe einen riesen Verlust in der Option, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir die Aktie andienen lassen zu dem Strikepreis. Oder ich kann die Option aktiv schließen, was in meinen Augen immer der bessere Weg ist. Immer der bessere Weg. Weil was habe ich dann? Ich habe Optionsverluste realisiert, die verrechenbar sind. Und ich, ja gut, jetzt machen wir das Beispiel mit dem Deal weiter. Ich wollte diese Aktie haben, dann kaufe ich sie mir halt unten zu dem tiefen Preis ein und habe einen sehr günstigen Einstiegskurs. Wirecard ist jetzt nicht das gute Beispiel. Aber gehen wir mal in der Wie-Strategie davon aus, dass die Aktien auch wieder steigen. Dann habe ich natürlich, wenn die Aktie auch wirklich in meine richtige Richtung geht, ja, Aktiengewinne, die dann auch wieder ja, gut verrechenbar sind mit irgendwelchen Aktienverlusten.
Privat wäre es ja sinnvoll, den Cash-Secured-Put nicht ausüben zu lassen, wenn ich, ich muss ja kurz überlegen, wenn ich schon hohe
Genau.
Aktiengewinne hätte und viele Optionsverluste, dann brauche ich ja nicht nochmal zusätzlichen Optionsverlust.
Nein, also die Andienung über einen Cash-Secured-Put macht dann in der Regel keinen Sinn, sondern das aktive Schließen.
Ja, genau. Und in der Trading GmbH, weil das ist ja
Oh, da ist es.
noch geiler eigentlich.
Naja, da ist es im Prinzip ja ähnlich, nur mit der Besonderheit, ich habe ja da nicht diese Verlustverrechentöpfe wie im Privatbereich. Ich habe aber auf Aktiengewinne quasi keine Besteuerung, also mit 1,5% ungefähr. Und ich habe auf Optionsverluste, die ich halt dann mit anderen Optionsgewinnen zum Beispiel verrechnen kann, da habe ich einen Steuersatz von 30%, also ein Vielfaches. Also in der Trading GmbH macht es aus meiner Sicht immer Sinn, dass ich, wenn ich zum Beispiel die Wir-Strategie handle, die Option schön ins Geld geht, im Verlust ist, die Option aktiv ja, zurückzukaufen, also zu schließen, dann die Aktien zum tiefen Kurs zu kaufen und ja, das Spiel dann mit den Calls quasi weitermachen. Und wenn die Aktie dann steigt, habe ich quasi fast steuerfreie Aktiengewinne in der GmbH und ich habe Optionsverluste realisiert, die ich mit ja, zum Beispiel Optionsgewinnen aus anderen Strategien wunderbar verrechnen kann.
Perverserweise muss man ja, glaube ich, sagen, dass in der Trading GmbH, wenn man das Beispiel mit dem Put und Wirecard nimmt und ich würde nichts machen, dann müsste ich ja eigentlich die Optionsprämie hoch
Versteuern?
versteuern und den
Versteuern?
Aktienverlust kann ich nicht mehr anrechnen, sprich auf die minus
Richtig.
7.000 Dollar müsste ich noch Steuern zahlen.
Genau. Weil die wären, also handelsrechtlich ist es natürlich ein Verlust, aber der ist steuerlich nicht, ja, muss er hinzugerechnet werden, heißt das. Und dementsprechend, ja, zahle ich darauf Steuern.
Ja, also in der Trading GmbH eigentlich ja Cash Secured Put und Covered Calls nie ausüben lassen, schließen
Ja.
und gegebenenfalls Aktie kaufen oder beim Covered Call Aktie verkaufen.
Also für den Idealfall, ich verkaufe einen Put und der wird dann halt wertlos. Ja, dann zahle ich halt ganz normal meine 30% Steuersatz auf die Prämie. Aber wenn der Put halt nicht wertlos wird, sondern sich im Wert steigt, dann immer zurückkaufen, also mit Verlust den Verlust realisieren und im Zweifel die Aktien kaufen und bei ja, gestiegenen Aktien habe ich quasi diesen Vorteil der GmbH.
Das sage ich auch immer, im Crash sollte man ja eh im Konto mal schauen. Vielleicht kann ich auch meine Aktie im Verlust schließen und neu kaufen. Da gibt es ja das Urteil, dass es nicht zum gleichen Preis sein darf.
Im Privaten sind wir jetzt,
Genau, im
ja.
Privaten. Im Privaten, genau, deswegen immer da mal schauen oder mal den Cash kaputt schließen und neu machen. Also was weiß ich, da kann man ja schon. Ich hocke auf hohen Buchverlusten meistens und die kann ich halt gegebenenfalls schließen und dann halt gucken.
Genau, das ist auch ein guter Tipp generell zum Jahreswechsel, sich einfach mal sein Konto anzuschauen, zu schauen, wo habe ich jetzt Gewinne, wo habe ich Verluste. Und wenn ich zum Beispiel unterjährig schon gute Gewinne realisiert habe, die zu versteuern sind, und ich habe noch ein, zwei Positionen, an die ich glaube, aber die gerade Buchverluste haben, dann macht es durchaus Sinn, diese Position zu schließen und ja, nach einer gewissen Schadenfrist, die muss jetzt nicht 2 Wochen sein, die muss auch nicht 2 Tage sein, kann ich diese Position ja wieder initiieren. Und habe dann aber durch die Realisierung von meinen Verlusten, kann ich entsprechend eine Verrechnung der Gewinne durchführen.
Ich glaube, ich habe mal das Urteil durchgelesen, Bundesverfassungs- oder Finanzhof, ich weiß nicht, dass es auf jeden Fall zu einem unterschiedlichen Kurs sein muss.
Ja, aber das ist doch in der Regel immer so.
Ja,
Also wenn ich
natürlich.
eine
Also.
Aktie für 78 Euro das Stück, keine Ahnung, verkaufe, sicherlich kann ich ein Limit setzen, 78, bekomme es vielleicht wieder, aber dann kaufe ich halt eine Aktie mehr. Also kaufe ich nicht 100, sondern 101. Also das, ja, es ist auch schwierig nachvollziehbar. Ne?
Ja, aber man kann es ja gleich korrekt machen, dann passt das Limit
Genau.
und dann,
Eine
genau.
Aktie mehr kaufen und dann ist es
Ja,
gut. Und
genau. Okay, dann kamen auch noch ein paar Sachen wegen der TWS, Andreas, beziehungsweise könnten auch der erste Punkt alle mal diskutieren, welche Spalten sind denn sinnvoll für Covered Calls und Cash Secured Puts? Können wir alle?
ich würde spontan darauf antworten. Es hängt natürlich davon ab, was du für eine Strategie hast oder was du jetzt favorisierst. Ne? Also wenn du die Dividendenstrategie verfolgst bei den Cash Secured Puts, dann macht es natürlich Sinn, Spalten hinzuzufügen wie Dividendenertrag oder ne, Rendite und ähnliches oder auch das Datum von mir aus der Dividendenzahlung und so. Also an Spalten, da hat man ja unendliche Möglichkeiten in der TWS. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele zig Kategorien es gibt und pro Kategorie dann auch noch zig Auswahlmöglichkeiten, die man hinzufügen kann. Gerade bei den Optionen auch die ganzen Griechen oder implizite Volatilität und so. Also das muss letztendlich ja jeder für sich selbst entscheiden. Also ich hätte jetzt keinen Favoriten, wo ich sage, ja, nimm auf jeden Fall die Spalte, dann ist jeder Trade ein Treffer. Ne?
Tage bis zum, also Standard halt, Tage bis zum, wie heißt das, letzten Handelstag
Tage
oder
bis zum
sowas.
Verfall.
Ja.
Ja, genau, das ist auch sinnvoll, ja klar.
Genau. Unternehmensname habe ich immer noch mit drin. Also jetzt brauche ich es mittlerweile nicht mehr, aber gerade für Anfänger ist es ganz cool, dass man nicht mehr weiß, was das für ein Kürzel da, was für ein Name dahinter steckt. Boah.
Unrealisierte Gewinne,
Genau. Kann man
Verluste
auch ein
absolut
Prozent.
und im Prozent.
Genau. Delta, ja, halt die Klassiker eigentlich, ne? Luis, hast du noch irgendwas, ein Favorit? Ob das jetzt das
Nee, da habe
Trading
ich auch
endet,
nichts
ist
mehr
jetzt
zu
eine.
ergänzen.
Ne.
Ich würde es halt auch nicht überladen, sonst
Ja.
hat man ja am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also sich lieber auf ein, zwei Sachen konzentrieren, die einem wichtig sind, anstatt, also man braucht bestimmt nicht hier irgendwie 5 Optionskriechen, um da eine valide Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung sollte eh meines Erachtens das Regelwerk treffen, dass man dann im Prinzip sklavisch abarbeitet und nicht die Momentaufnahme. Ich gucke mal, was meine Oberfläche mir sagt und was die Spalten da ausgewiesen haben.
Ja,
Ja, oft
ja.
ist es ja auch, ne, keep it simple ist ja meistens das Beste. Ne? Also auch wenn ich mir Charts angucke, kann ich da noch 20 Indikatoren einblenden. Aber dann hat man das gleiche Problem, ne? Dass man dann überhaupt nicht mehr weiß, wo, auf was soll ich mich jetzt überhaupt fokussieren? Ne?
Herr Luis, du hast gerade was Schönes gesagt, weil ich hatte es vor kurzem auch mit dem Kunde, was Handelsplan angeht, weil da können wir eigentlich auch nochmal eine komplette Folge drüber machen, aber eigentlich ist es ja so einfach. Also ich gehe jetzt mal davon aus, man hat eine Strategie, die ist profitabel. Was weiß ich, 55 zu 45% sind meine Gewinner und 1 zu 1, damit bin ich ja statistisch profitabel. Das Einzige, was wir als Trader machen können, ist den Trade korrekt reinklicken. Also mehr können wir ja gar nicht machen. Ob das jetzt ein Gewinner- oder Verlusttrade, also wie beim Pokerspieler, der irgendwie seine statistische Wahrscheinlichkeit im Kopf ausrechnet, wir können ja nichts anderes machen, außer diese Karte zu spielen. Und das halt 10.000 Mal, wenn man es jetzt. Irgendwelche Daytrader sind und dann habe ich am Ende Geld gewonnen. Ich kann ja nichts anderes beeinflussen. Ob der S&P steigt oder fällt, Kriegen
Ja,
wir
aber
das nicht hin?
in der Praxis, Alex, ist es ja oft so, du hast jetzt, sagen wir mal, eine Strategie und dann hast du nicht die Disziplin, dich an die Strategie zu halten, ne?
Genau.
Sondern dann denkst du, ja, nee, vielleicht kann der Gewinn ja doch ein bisschen größer werden, ich bleibe jetzt noch drin oder den Verlust schließe ich jetzt doch nicht da, wo ich es eigentlich festgelegt habe, ne? Und das ist dann immer, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt, oder auch gute von vielleicht nicht so erfolgreichen Tradern, wenn die ja, Psychologie halt eigentlich dazu kommt, ne? Und man sich dann nicht an den Plan hält, ne?
Gibt es auch ein schönes Fachwort für, warum das nicht klappt, was der Alex gerade gesagt hat. Das ist sogenannte Ergodizität. Gibt es nachzulesen beim Taleb. Der hat in einem seiner Bücher, es war nicht der schwarze Schwan, eins, das danach war, entweder Antifragilität oder Skin in the Game. Da hat er es nämlich ausgeführt. Das ist nämlich eben nicht das Gleiche, so eine Gesamtwahrscheinlichkeit oder eine Reihe aufzuzeigen, als dann eben eine Einzelwahrscheinlichkeit reinzugehen. Und ich kann dir genau sagen, was passieren wird in 80% der Fälle. Selbst wenn du öffnest ein Casino und bietest sogar an, ja, fairer Roulette-Tisch und in 55% der Fälle fällt schwarz und 45% der Fälle rot und trotzdem werden 80% der Leute Geld verlieren, weil sie eben nicht, also genau dieses Money-Management nicht beherrschen, zu sagen, ja, ich habe meine 100 Euro, ja, und ich setze aber immer nur einen Euro, damit ich eine Durstphase, ich muss ja überleben. Das Erste ist ja, ich muss überleben und darf niemals auf Null gehen, weil wenn das Geld weg ist, dann ist halt weg, dann ist Ende. Und das Problem ist eben, dass auch wenn die Wahrscheinlichkeit 55 zu 45 für mich steht, es ja durchaus sein kann, dass 10-mal eben rot fällt, also gegen mich. Und wenn ich dann natürlich dann immer sage, oh, jetzt verdopple ich, verdopple ich, verdopple ich, dann bin ich so schnell mein gesamtes Geld los. Ja, und bin dann letztendlich der mangelnden Disziplin, Andreas sagt, dann zum Opfer gefallen. Und das wird in den allermeisten Fällen passieren. Der Taleb hat sogar ein ganz drastisches Beispiel. Der sagt ja auch, russisch Roulette zu spielen, es ist ja was anderes, wenn 100 Leute russisch Roulette spielen gleichzeitig, ja, dann wirst du halt ein Sechstel der Leute wird dann statistisch ausfallen. Das ist aber nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie wenn einer russisch Roulette spielt, 100 Mal hintereinander. Weil der wird mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit zwischendurch ausfallen. Ja. Also, und das fand ich ein sehr drastisches Beispiel, aber das, dadurch als Bild verankert sich das dann auch sehr gut. Und das ist eben, und das ist auch ein Kernelement, eben Risiko- und Money-Management, das er eben hier haben muss.
Ja, Luis, ich würde noch weitergehen. Es wird demjenigen auch, also es kann ein halbes Jahr gut gehen, aber wenn er das immer falsch macht, dann geht es irgendwann mal nicht mehr gut. Also alles, ja, was kann, alles, was passieren kann, wird passieren. Und also das sind dann die richtig guten Händler, die auch merken, ey, habe ich einen Mist gebaut und ich bin davon gut davon gekommen und ich ändere das jetzt. Also dann ist man wirklich ein ganz guter Händler, weil meistens muss man es halt erstmal schmerzhaft spüren, das ist ja mit allem im Leben, so mit der Gesundheit und Corona, wann wird man aktiv? Erst wenn das Kind halt in den Brunnen gefallen ist, deswegen meistens muss man halt erst den Schmerz spüren. Ja.
Mal eine andere Frage an euch, besonders Andreas vielleicht. Kann man deutsche Aktien wunderbar veroptionieren? Was ist deine Einschätzung oder ist die Liquidität nach wie vor schwierig?
Ja, so wunderbar oder ich sage mal besser geht es natürlich mit US-Aktien, ne, weil die Liquidität besser ist. Aber natürlich ist auch der Handel über die Eurex liquide. Ja? Also hängt dann auch wieder von der Aktie ab. Also so pauschal kann man es gar nicht jetzt beantworten. Ich meine, Werte aus dem DAX oder die viel gehandelt werden, ist natürlich kein Problem. Wenn ich jetzt irgendwelche Nebenwerte nehme, dann muss man halt dann schon genauer hinschauen. Ne?
Ich kann auch noch was Kurzes sagen. HelloFresh, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das ist ja jetzt auch nicht gerade die beste Aktie gewesen in den letzten Wochen. Und ich erzähle mal kurz auch die Strategie. Ich glaube, der Frank kennt sie, aber man kann ja auch versuchen, wenn ja eine Aktie nahezu pleite geht oder sowas, da gibt es ja keine Optionspreise meistens. Das ist dann auch schlecht natürlich für denjenigen, der raus muss, aber gut für uns, der noch nicht drin ist. Und dann, das habe ich auch ein Wirecard gemacht, da hat man für so einen 10er Put 11 Dollar bekommen. Also, was ja eigentlich das hier nicht möglich ist, aber wenn halt keine Market Maker am Start sind, ja, dann kann man das halt, also da stelle ich mich halt in 400 Optionen rein und zwei werden dann am Ende gefehlt und gewinnst halt natürlich auch nicht viel, aber so ein bisschen kann man mitnehmen und das habe ich vor kurzem auch bei HelloFresh probiert, habe es aber zu spät gesehen, da war es auch schon der Markt offen, also schon eine längere Zeit offen, dann kommen die Market Maker immer rein und das konnte man komplett vergessen. Also da war schon die Optionspreise 2 auf 8 oder sowas. Das so am
Auch nochmal
Rande.
eine Frage an Andreas, weil die passt so gut zu den Wheel-Strategien. Im Aktivitätenprotokoll, was ja CapTrader ausweist, was mir auflisten kann, da ist doch so, dass Aktien, die mir angedient wurden, da wird doch schon die Put-Prämie mit berücksichtigt bei der Verbuchung, richtig?
Meinst du jetzt bei dem Profit Loss, der ausgewiesen wird, oder wobei meinst du jetzt? Oder bei dem
Nee,
Kurs,
beim
bei dem
Einstandskurs.
Durchschnittskurs? Ja,
Ja.
ja, der ist mit drin.
Der ist mit drin. Aber wenn ich einen Call drauf schreibe, reduziert das nicht meinen Einstandskurs.
Nee.
Ne? Ja, genau, so rum war es. Ja, wollte ich nur noch mal wissen.
Ja, dann nehme
Also,
ich auch die Gebühren rein. Steht da, glaube ich, auch, ne? Also
ja.
nach Gebühren auch bei einer Option, wenn du bei 2 gefehlt wurdest, steht dann irgendwie 1,98 oder sowas.
Ja, ich muss mir das jetzt noch, also ehrlich gesagt, nochmal genau angucken, bevor ich jetzt was Falsches sage, oder auch nochmal vergleichen mit dem Kontoauszug, dann, wo es letztendlich ja die Trades dann aufgeführt sind, aber ich meine, es ist so.
Jo, eins würde ich auch noch kurz besprechen. Luis, hast du mal Cash-Secured-Puts auf andere Länder außerhalb von Deutschland und der USA gehandelt? Also jetzt wirklich Cash-Secured, nicht irgendwelche Einkommen?
Ja, tatsächlich mal auch auf deutsche Werte. Und die habe ich auch mal veroptioniert. Und als Ergänzung dazu, was sich auch noch veroptionieren lässt, dann natürlich ist der DAX selber, ne, als Index. Da muss man wieder aufpassen, weil das Verhältnis ein anderes ist. Das ist dann nicht 1 zu 100, sondern ich meine 1 zu 5. Das ist also eine ganz krumme Zahl. Ja, aber ansonsten ja, auch deutsche Aktien, auch mal Briten habe ich auch mal probiert, aber ich muss sagen, die Wheel-Zeiten und Cash-Secure-Put-Zeiten sind auch mittlerweile doch ein paar Jahre her. Das war mir dann wirklich, also die Recherche war mir dann auch einfach zu müßig. Und ich fand einfach für mich persönlich überwogen die Vorteile von Indizes und ETFs.
Ja, und
Ja,
man muss
gut.
ja auch genau hingucken jetzt. Du hast den Multiplikator angesprochen, den Multiplikator 5 beim DAX, aber auch bei Aktien, ne? Wenn man jetzt Schweizer Aktien handelt, ich weiß nicht, Alex, habt ihr, glaube ich, auch ein Video zu gemacht, ne? Dass auch mal ein Multiplikator 10 vorkommen kann. Ne?
Ja, Emmi und Geberit zum Beispiel, Nestle hat, glaube ich, 100 und die Schweizer machen das eigentlich relativ klug, weil wenn die Aktie halt 700 Franken kostet, dann wäre das mal 100 natürlich schon eine Hausnummer, dann machen sie es mal 10. Also die achten da quasi auf den absoluten Frankenbetrag, sodass es dann immer 7.000 halt statt 70.000 ist und es dann halt schon eher angenehmer. Ja, aber ich habe auch schon US-Aktien gesehen, da war es auch schon 125 bei ein paar BDCs. Also bei den größten habe ich es jetzt noch nie gesehen, dass das jetzt nicht 100 ist in der USA. Aber wer jetzt ganz exotische Werte handelt, könnte es auch mal anders sein. Ich glaube, das weiß ich nicht. Also war eine andere Trading-Klasse, ob das jetzt dann irgendwelche andere Vorzugsrechte oder was weiß ich war. Aber ich meine, bei Brookfield oder sowas habe ich es auch mal gesehen.
Deswegen ist gut, in der TWS gibt es ja, also der Multiplikator wird ja angezeigt oder auch in den Detail- oder Finanzinformationen kann man sich das ja nochmal anschauen, dann, um auf Nummer sicher zu gehen.
Aber also spätestens beim Vorschaufenster sollte man es ja merken, wenn
Spätestens
7
da,
mal
genau.
100, also da kann ja eigentlich nichts anderes rauskommen, außer das ist ja relativ einfach zum Rechnen, ja.
Genau. Ja.
So, dann kann
Übrigens
man,
ein
ja.
kleines Risiko hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen bei den Cash-Secured-Puts oder allgemein bei der Wheel-Strategie fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt natürlich Extremszenarien besprochen, aber ein Szenario, was jetzt auch gar nicht so selten vorkommt und auch da sollte man gedanklich vorbauen, ist, Alex hat es ja gesagt, typischerweise bekommst du ja Aktien eingebucht, wenn die in Abwärtstrend übergehen und die müssen ja jetzt nicht ganz tief fallen, aber es kann ja durchaus sein, dass die im Rahmen der Andienung auf ein Niveau fallen, von dem aus es nicht möglich ist oder nicht wirtschaftlich ist, Calls zu schreiben. Ja, weil einfach der nächstgelegene oder der Strike, der über deinem Einstandskurs oder zu deinem Einstandskurs liegt, so weit weg ist, dass da eben kein Handel drauf ist oder halt minimal nur Prämie zu erwirtschaften ist. Und dann verfallen natürlich manche, also gibt es natürlich zwei Grundstrategien. Entweder ich warte ab, bis der Kurs wieder steigt. Das kann aber Monate oder Jahre dauern. Und die andere Möglichkeit ist, ich sage, na gut, ich beiße den sauren Apfel und gehe mit meinen Calls, mit meinen Strikes für die Calls runter. Ja, wenn ich das aber mache und dann die Aktie mal dann zu einer Gegenbewegung ansetzt, dann wird mir die Aktie wieder zum Preis rausgecallt, der unter meinem Anstandskurs ist. Also so kann ich auch über die Zeit ordentlich Verluste sammeln, obwohl ich durch die Bank weg positive Prämieneinnahme habe und die Aktie jetzt nicht wertlos geworden ist oder insolvent gegangen ist. Ne?
Ja, absolut. Und das ist ja mental auch noch, also er war erstmal mit Put mega im Minus, dann schreibt man, weil man Panik hat, wahrscheinlich auch noch am Tiefpunkt den Call und dann rennt die Aktie nach oben, aber davon kriegt man auch nichts mit. Da hatten wir auch einen ehrlicherweise nicht schönen Fall von einer Kundin mit Tesla. Ich glaube, Frank, du kennst die Geschichte auch ein bisschen. Also mal vom Hebel abgesehen, aber diejenige, die also die Puts bekommen, unten die Calls gemacht, und das war eigentlich am Ende egal, was die Aktie gemacht hat, sie hat verloren. Also so war es wirklich. Und ja, da kann ich auch nur davon warnen. Also ich persönlich mache, wie gesagt, seltenst Puts, dann kriege ich die Aktie und dann gucke ich mir irgendwo Widerstände an, wo ich dann Call mal mache.
Vielleicht ist Tesla auch nicht gerade die optimalste Aktie, ne?
Also sie haben immer die Positionsgröße, natürlich. Aber ja, klar.
Weil
Was
es
ich auch.
ja je nachdem, was Elon Musk gerade veröffentlicht, bewegt das den Kurs ja auch extrem, ne? Also, ja.
Andere Händler würden wahrscheinlich sagen, die nehmen nur die Tesla-Aktie, weil es eine hohe Vola hat, aber das
Ja,
ist ja,
klar.
eine hohe Vola kommt ja nicht ungefähr. Das kriege ich auch mal. Ja, bei der Colgate-Aktie gibt es so wenig Prämie. Ja, aber wenn die halt 4% Schwankung macht, ist das wahrscheinlich eine dreifache Standardabweichung in der Aktie. Also das kommt halt nie vor. Deswegen gibt es halt auch kaum Prämien. Auch bei vielen ETFs gibt es halt jetzt nicht so viel Prämie, absolut gesehen, weil ja die Vola an sich einfach nicht so hoch ist. Ich habe noch einen Tipp, das habe ich auch schon manchmal gemacht. Ich habe statt einen Covered Call einen Bull Call Spread gemacht. Das ist jetzt aber natürlich in den Topf von 20.000, aber ist auch meistens jetzt nicht so entscheidend. Also, was weiß ich, $100 eingenommen und habe oben nochmal einen Call gemacht für $20 gekauft, sodass ich dann quasi, wenn ich jetzt komplett falsch lag und die Aktie bricht jetzt oben raus, irgendwann halt wieder was mitgenommen habe. Also, das kann ich auch noch so ein bisschen als Tipp empfehlen. Kann man natürlich auch einen Cash Secured Put machen. Ich kann einen Bull Put Spread draus machen. Vielleicht ist nicht die optimale Grundvoraussetzung für den Trade, aber was weiß ich, nehme $400 ein, weil es ein großer Wert ist und kaufe mir nochmal was für $20 drunter. Das heißt, Louis, ich glaube, letztes Mal gesagt, auch mit die Frage, wofür verwende ich den 20.000 Topf? Ne? Muss ich jetzt noch jede Woche einen Butterfly auf den Russell hauen? Oder investiere ich nicht mal 20, 50, $100 oder sowas in eine Absicherung? Auch eine Absicherung gegen verpasste Gewinne. Gut, Andreas, für dich noch eine Frage. Auch passt ja als Buy-and-Hold-Investor zum Aktienleihprogramm. Kann man so einen Haken drücken? Also für diejenigen, die es nicht wissen, man kann ja Aktien ausleihen für Shorties. Die müssen die irgendwo herkriegen. Dafür kriegt man Zinsen. Also meine persönliche Meinung war, es sind Centbeträge, wovon wir pro Jahr reden, aber.
Ja, ich sag mal, das wird so ein bisschen beworben, natürlich, dass du damit eine Zusatzrendite generieren kannst in deinem Portfolio, was auch definitiv der Fall ist. Aber ich sag mal, klar, also umzusetzen ist es auch einfach. Also man muss es einfach in der Kontoverwaltung aktivieren, dass man daran teilnehmen möchte. Also, dass man dem Ganzen zustimmt, dass man seine eigenen Aktien zum Verleihen im Prinzip zur Verfügung stellt. Aber du hast halt keinen, oder man hat halt keinen Einfluss, ne, darauf, sondern es geht nach dem Zufallsprinzip dann. A, welche Aktien von deinen Aktien, die du im Depot hast, dann auch ausgewählt werden und auch wie viele. Das heißt, da muss man einfach ab und zu meinen Kontoauszug gucken, dann sieht man das. Aber bei mir selber, ich habe auch gemerkt, wenn ich mal 20 Aktien hatte, dann war vielleicht mal eine dabei, ne, und dann auch nicht die komplette Stückzahl. Klar, man paar Prozentpünktchen. Zusatzrendite bringt es schon, aber ja, vielleicht nicht so wie in dem erhofften Maße oder so, oder wie es vielleicht auch schon mal beworben wurde.
Brauchen wir da nicht noch auch Pakete von 100 Stück? Oder war das mal? Irgendwas ist da in meinem Kopf, dass man da 100 Stück braucht. Und der Thema Spalten, man kann ja auch die Zinssätze mal kann man einfügen, die, was ist das, Leihgebührensatz oder sowas heißt es, glaube ich, in der TBS,
Ja,
dann kann
klar.
ich das hinzufügen. Und ich habe halt auch gesehen, bei der Coca-Cola ist es halt 0,25%, wovon man eh nur die Hälfte kriegt.
Ja.
Was ich aber noch weiß, Snapchat IPO, 180% war das. Also das ist auch für die Shorties, das wissen ja auch viele nicht, dass man da Zinsen zahlen muss und Dividende, wenn man eine Aktie shortet.
Ja,
Also.
wenn du Aktien shortest und du die Aktien ja nicht hast, ne, dann musst du dir die ja irgendwo anders leihen und dafür, klar, wenn man sich was leiht, das kostet natürlich Zinsen.
Ja,
Klar.
und meistens halt auch, was man gerade shorten will, ist ja dann Hoher Zinssatz. Also GameStop wahrscheinlich an dem Hoch war wahrscheinlich auch extrem hoch, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch Snapchat IPO, wo es nur hochgegangen ist. Und
Genau.
dann war das, habe ich mal auch noch einen Screenshot irgendwo gemacht, 180%, das ist natürlich, also pro Jahr ist natürlich schon stabil.
Genau, den Zinssatz kann man sich halt in der TOS anzeigen lassen und dann weiß man genau Bescheid, was auf einen zukommt dann auch.
Ja.
Also ich nutze
Gut.
das Instrument
Herr
selber seit
Jensen?
vielen Jahren aktiv und muss sagen, da kommt so ein kleines Nebeneinkommen schon bei rum über die Zeit.
Ja, also Knopf kann man
Ja.
aktivieren. Aber ja, vielleicht habe ich auch viel zu langweilige Aktien. Ich weiß nicht, dass die alle nicht verzinst werden. Aber also reich wird man nicht. Also das ist auch klar.
Vielleicht noch für mich die Ergänzung, das sind dann die Zinseinnahmen, die dann natürlich auch ganz regulär mit dem normalen Steuersatz, wie halt Zinsen dem Finanzamt zu erklären sind. Ja, aber lieber 25% von irgendwas bezahlen, das ist immer noch mehr wie nichts.
Klar.
Ja. Kann ich die mit gezahlten Zinsen verrechnen?
Welche gezahlten Zinsen? Du meinst jetzt, die du, wenn du Aktien vielleicht auf Kredit kaufst?
Oder US-Dollar-Leitzinsen?
In der GmbH ja, da hast du Betriebsausgaben. Ja, also da ist es ja relativ simpel. Alle Ausgaben, die du hast, also auch gezahlte Zinsen, mindern dann das zu versteuernde Einkommen. Im Privaten nicht. Da musst du deine Zinserträge versteuern, aber deine gezahlten Zinsen kannst du nicht abziehen. Es ist strittig. Aber die Finanzverwaltung wendet das so an.
Schön. Ja, wieder gute Neuigkeiten. Ja, gut. Soweit bin ich mit den Themen durch. Den groben Ausflug haben wir über alles gemacht. Hat noch jemand irgendwas auf der Seele? Alles gut. Perfekt. Dann danke ich euch. Ihr findet ein bisschen Timestamps, machen wir dann auch in Spotify unten rein, in YouTube auch, sodass ihr es auch ein bisschen hin und her klicken könnt, falls euch ein Kapitel nicht interessiert. Wie immer, gerne Themenvorschläge, wie im letzten, in die Kommentare oder auch Gastvorschläge. Ich denke, die nächsten ein, zwei Mal werden auch ein paar neue Gesichter dabei sein. Jetzt nochmal ein bisschen kleine Optionsrunde, deswegen auch das Thema gewählt. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, folgt den Jungs hier. Link packen wir euch in die Infobox. Ansonsten passt auf euer Geld auf. Bis dahin, ciao, ciao.